Sein Vermögen wird auf 400 Millionen Euro geschätzt. Früher war er Ölunternehmer, heute lebt er in den Bayerischen Alpen. Willkommen bei Money Mindset, ich bin Leo Ginsburg.
Disclaimer: Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlung der Redaktion. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden.
Das ist Teil 2 unseres Interviews mit Ernst Prost. Wenn ihr wissen wollt, wie er es als einfacher Arbeiter zu einem der erfolgreichsten Ölunternehmer Deutschlands geschafft hat, dann hört euch Teil 1 an. Und das ganze Interview mit Ernst Prost gibt es auch als Video auf YouTube. Hier geht es direkt mit Teil 2 weiter.
Wie würdest du das heutige Unternehmertum in Deutschland einschätzen? Was ist deine Meinung? Da fehlt da was? Oder?
Freilich fehlt was, nämlich die Unternehmer. Ja, das ist so geprägt alles von Missmut, von Angst, von Jammerei und Schimpferei und Meckerei und Zukunftssorgen. Also das geht mir dermaßen gegen den Strich und auf den Sack, was da so bei uns in Deutschland da so rumwabert, ne, so in der Öffentlichkeit, in der Meinung. Und gerade die, die ein großes Herz haben und starke Hände, so sollte der Unternehmer ja eigentlich sein und vielleicht noch ein bisschen mehr Hirn als die anderen. Gerade die verstecken sich oder wollen gar kein Unternehmer mehr sein oder werden, um die anderen mitzuziehen. Weißt du, du brauchst immer einen Anführer. Du brauchst immer einen, der vorausgeht und dann gehen die ja mit. Aber einer sollte schon vorausgehen und sagen, hey, wir glauben an dieses Land, wir glauben an die Zukunft, wir glauben an die Technologie, die da noch möglich ist. Und hänge nicht an der Braunkohle oder an der Schwarzkohle und an alten Gefrierfleischorten und dann erzählt, dann kommt immer so, Opa erzählt vom Krieg mäßig, kommen sie daher und sagen, mei, früher war alles ganz anders, früher die gute alte Zeit, ja, so ein Schmarrn, die Zeit, ich bin jetzt auch schon 66, habe 50 Jahre gearbeitet, die Zeiten sind immer besser geworden, die waren früher schlechter. Und auch heute kann man sich noch selbstständig machen, aber da muss man Arsch hochnehmen und muss was tun. Das ist, ich habe mich über dich informiert, das ist jetzt der 77. Podcast, den hast du bei deinem Chef durchgedrückt, bei Matthias, beim Herrn Döpfner, hast gesagt, ja, so sag ich es mal. Herr Alter, gib mir die Chance. Naja, so geht's. Aber du könntest dich natürlich auch daheim aufs Sofa hocken und sagen, bitte gib mir Bürgergeld. Meine Eltern haben auch von Sozialhilfe gelebt eine Weile. Und dann hat man danach getrachtet, dass man schnell rauskommt aus der Sozialhilfe durch Arbeit, durch eigenen Verdienst. Und nicht danach getrachtet, dass die Sozialhilfe größer und umfangreicher wird, um besser leben zu können. Das ist halt auch falsch, ne, wenn man keine Anreize mehr schafft, so dass Arbeit sich lohnt. Also für den einfachen Arbeiter gilt das schon mal. Wir verlieren jetzt einen Haufen Jobs in Deutschland, weil sich viele ausrechnen, dass mit Bürgergeld genauso gut fahren wie mit Arbeit im Niedriglohnsektor. Das kann doch nicht richtig sein. Also für mich ist die vornehmste Aufgabe eines Unternehmens, Arbeitsplätze zu schaffen. Arbeitsplätze zu schaffen heißt Steuern bezahlen dann, der Arbeiter und natürlich auch der Unternehmer, Sozialversicherungsbeiträge abführen, auch wiederum beide. Und das ist dann die doppelte Wegstrecke im Vergleich zum Arbeitslosen, der ja bekommt. Der zahlt nicht ein in unsere Sozialsysteme, sondern der bekommt daraus. Also ist einen Job zu kreieren, einen Job zu schaffen, das kann nur der Unternehmer, der Staat kann es nicht. Der kann nur mehr ein paar tausend Beamte da irgendwo aufbringen, aber die schaffen ja nichts Produktives. Die kosten ja auch Geld, ne? Volkswirtschaftlich. Also ist das so wichtig, dass wir Unternehmer haben in Deutschland. Und da fängt dann halt die neue Generation an, bei der die muss jetzt in diese Fußstapfen treten. Und wenn ich schaue, lieber Leo, wie viele junge Leute sich selbstständig machen, wäre traurig. Kaum mehr einer.
Was denkst du, woran liegt das?
Ja, weil sie halt auch schon zur Erbengeneration gehören und weil sie keinen Bock mehr haben auf Arbeit, weil sie die Generation Z da angeblich sind, die keinen Bock mehr hat auf Schaffen. Ich kann das so zum Teil verstehen. Ich verurteile die Leute ja gar nicht. Wenn ich so aufgewachsen wäre wie ihr heute in dieser guten Zeit, wo alles da ist und wo man bloß noch warten muss, bis der Alte stirbt, damit das Erbe endlich fällig wird, dann wäre ich auch nicht so fleißig geworden. Ich musste mir halt über Schuhe putzen und über Mofa reparieren, musste mir die Kohle holen. Da gab es nicht Bürgergeld, da gab es nicht Taschengeld und da war auch kein Erbe zu erwarten. Das ist so, das ist einfach Realität. Und deshalb ist die heutige Jugend nicht mehr so risikobereit, nicht mehr so arbeitswillig. Ich rede ja mit vielen jungen Leuten, nach wie vor. Sage ich, wie schaut es noch aus mit deiner Altersversorgung? Wenn er sagt, ja, er jobbt bloß noch ein bisschen, ne? Verdient gerade so viel. Teneriffa zum Beispiel, tolle Leute, gut ausgebildete Leute, die hocken am Strand rum mit den anderen Rentnern, mit mir. Sag, warum schaffst du nichts? Ja, er jobbt ja ein bisschen. Barkeeper.
Aber wenn es reicht für sein Leben, was er sich wünscht, dann ist das in Ordnung.
Es hat die Arbeit immer den Stellenwert wie früher. Dieses Work-Life-Balance, Thema, das ist halt ein bisschen in die Richtung gekippt und leicht verschoben. So kann man natürlich auch die Volkswirtschaft umtreiben. Ne? Wenn welche sagen, hey, für mich reicht's und das passt schon. Und sage, und wie schaut's aus mit Altersvorsorge? Ja, du sagst, du, mein Papa, der hat in Schwabing, hat ja ein Reihenhaus, mach doch mal keine Sorgen über meine Altersvorsorge. Ein Kind, ne, erbt eh alles, 30% Erbschaftssteuer, vorher weg, aber das reicht ihm. Das war halt bei uns nicht so. Wir waren halt arm. Und arme Leute wollen Geld. Und entweder durch Arbeit oder durch Sozialtransfers, wie man es jetzt ja auch in Deutschland betreibt. Und ich sage, ja, mei, du kannst halt auch bloß das verteilen, was vorher irgendwelche Leute erarbeiten.
Aber ist es dann deiner Meinung nach vielleicht auch eine logische Entwicklung? Also, dass definitiv. Wir einfach in einer Gesellschaft leben, die reicher ist, wohlhabender ist, weniger Probleme hat sozusagen wie früher. Wir haben vielleicht andere Probleme jetzt, aber dass wir auch, das einfach auch logisch ist, dass man so nicht mehr so viel arbeiten
das
muss.
Das ist der Gang der Geschichte. Das ist der Weltenlauf. Und wenn du guckst, Römer, Griechen, Karthager, die sind alle untergegangen, nicht weil sie plötzlich blöd wurden, sondern weil sie faul wurden, weil sie die Arbeit nicht mehr in den Vordergrund gestellt haben. Und dann geht die ganze Kultur runter.
Glaubst du, sowas droht uns auch?
Natürlich, langfristig, auf alle Fälle. Da musst du ja gar nicht aufregen drüber. Ich kenne keine Hochkultur, die immer noch besteht. Mayas, Inkas, Azteken, Ägypter, was haben wir alles gesagt? Karthager, Syrer, Sumerer, wie die alle hießen, habe ich alles im Geschichtsunterricht gelernt. Kommen und gehen. Alpha und Omega. Das wird uns abblühen. Es sei denn, wir reißen uns wieder mal zusammen, zwicken die Arschbacken zusammen und klatschen noch mit den Händen und sagen, jetzt schaffen wir wieder mal was und steigern das Bruttosozialprodukt. Kennst du das Lied? Aber dem wird nicht so sein. Ich glaube es nicht. Schau, zu meiner Zeit, 45 Stunden die Woche. Völlig normal. Samstag bis Mittag schaffen, völlig normal. Da hat keiner gesagt, oh Papa, nein, es hat Silvester bis Mittag, Weihnachten, Heiligabend bis Mittag. Und heute hat man 36-Stunden-Woche. Die Leute sind deswegen ja auch nicht glücklicher. Die haben dann nur mehr Freizeitstress, weil sie eben die eingesparte Arbeitszeit ja mit was anderem füllen wollen. Da hocken sie entweder nur noch vor dem Fernseher oder machen irgendeinen Krampf oder sind beim Skifahren oder sonst irgendwas. Glückliches, glaube ich, sind die Leute nicht geworden, weil sie jetzt weniger arbeiten müssen.
Haben wahrscheinlich mehr Zeit, über andere Dinge nachzudenken, die sie dann stressen.
Und meckern trotzdem und jammern trotzdem und weiß der Teufel was alles. Und ich gebe dir nochmal drei Zahlen. Ich habe als Lehrling, Kfz-Mechaniker, im Jahr mit 45 Stunden Woche 80 Mark verdient. Zweites Lehrjahr 100 Mark, dann 120 Mark. Also da bist du auch nicht gesegnet gewesen mit dem Einkommen. Aber es hat passt. Jetzt gebe ich dir nochmal aus meiner globalen Sicht einen Gedanken mit. Da, wo die Deutschen jetzt sind, oder der Westen vielleicht, und wir das schon gar nicht mehr zu schätzen wissen. Darum jammern wir so viel, darum meckern wir so viel, darum schimpfen wir so viel. Da, wo wir jetzt sind, ne, mit unserem Wohlstand und mit unserer Kultur und mit unserem Sozialwesen und den ganzen Systemen, da wollen andere Länder hin. Wir wissen schon immer zu schätzen, aber da wollen die anderen hin. Und darum geben die Vollgas. Die wollen genauso reich werden, Wohlstand haben wie wir. Und darum schaffen halt andere Nationen, und es ist ein globaler Wettbewerb. Da muss man jetzt auch nicht von irgendwelchen anderen Dingen träumen, von der Weltgemeinschaft und Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist nicht so. Wenn die Südkoreaner oder die Taiwanesen oder die richtigen Chinesen, entschuldige, wenn ich so sage, Gas geben, dann haben wir ein Problem. Du siehst ja jetzt, wie es mit der Kfz-Industrie ausschaut. Automobilwirtschaft. Das Deutschland ist eigentlich kein richtiger Standard mehr für Autobauen. China überschwemmt mit E-Autos. Bei uns hat man geschlafen, muss man so sagen. Da haben sich die CEOs, die Herren der Schöpfung, haben sich da zurückgelehnt und gesagt, nein, wir sind BMW, wir sind Mercedes, jetzt hört's da auf. Ja, früher haben uns die Japaner die Wurst vom Brot geholt und heute sind es halt die Chinesen oder andere. Dieses bayerische Hemd, das kommt aus Kambodscha. Das näht hier keiner mehr für kleines Geld. Weißt? Globaler Wettbewerb. Globalisierung ist fein, aber du brauchst dann noch gute Produkte, Innovationen, Entwicklungen, Erfindungen, Patente, Gebrauchsmusterschutz. Und dann brauchst du Leute, die sagen, so, und jetzt marschieren wir. Und jetzt gehen wir hinaus in die Welt. Das haben wir bei Liquid Moly gemacht. Genau so, wie ich es jetzt beschreibe, sehr pragmatisch, mit der Hand am Arm, also nicht irgendwo high sophisticated und keiner hat es kapiert, sondern so richtig hinaus in die Länder und Vollgas geben. Und wenn du das nicht machst, ja, dann fällst du im weltweiten Ranking, im weltweiten Konkurrenzkampf, fällst du zurück. Und das ist ein Naturgesetz. Wenn da draußen hier Reit im Winkel, wenn die Viecher nicht da gucken, wie sie zurechtkommen, dann verhungern sie oder werden gefressen oder erfrieren im Winter. Sorry, aber das ist mein Weltbild. Ne? Das kann man alles ein wenig abfedern, aber man kann es nicht ausschalten. Man kann es nicht negieren. Man kann auch nicht sagen, nein, machen wir eine andere Welt, selbst wenn wir die machen würden, mit unseren 80 Millionen Hansel. Wir haben draußen, was haben wir jetzt, 9 Milliarden Leute. Die Inder, schau mal, wie die marschieren. Das ist ein Volk mit über 1,2 Milliarden Leuten. Ja, die drücken uns an die Wand, wenn uns nichts Besseres einfällt. Und dann werden wir halt vielleicht ein ganz großer Streichelzoo, dann kommen halt die Ausländer zu uns nach Bayern und sagen, ach, Oktoberfest, Neuschwanstein, da wären wir halt so eine Art Disneyland, ne, im Freien, Urlaubsland. Aber nichts mehr Hightech.
Ja, so pessimistisch würde ich da euch auch noch nicht sehen. Aber
Leo, ich bin kein Pessimist. Ja. Aber du musst Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Du musst schon genau schauen, wo muss es stehen. Und wenn unsere Kennzahlen so anschaust, volkswirtschaftlich, dann sind die nicht besser geworden im Vergleich zu anderen Ländern. Wir hätten das Zeug schon noch drauf, aber doch nicht, wenn die alle irgendwo am Strand hängen oder in den sozialen Medien sich ein paar Follower aufbauen und sagen, ja, davon kann ich auch leben. Du findest doch heute gar keinen mehr, der eine harte Arbeit machen will. Letztens war hier irgendwo so eine Ausbildungsmesse oder wie das Ding heißt, da waren mehr Aussteller da als
Bewerber.
Danke, als Azubis. Die sind da auf ihren Ständen gestanden und haben Daumen gedreht.
Aber kann man verstehen, wenn man da vielleicht weniger verdient, als wenn man jetzt mit Social Media verdienen könnte?
Ich verstehe das. Dann Leo, ich wäre wahrscheinlich der Gleiche, wenn ich jetzt in der Zeit geboren wäre, als mein Sohn. Da hätte ich auch gesagt, weißt du was, arbeiten den ganzen Tag? Ja, ich bin doch nicht deppert. Ja, dann mache ich doch hier Halligalli, Party, Musik, Selbstfindung, Yoga, Ikebana, was man alles so machen kann.
Sagen wir mal, du wärst ein junger Mensch jetzt zu dieser Zeit, Mitte 20, hättest Energie, hättest Lust, was würdest du machen?
Ja, es ist ja nicht nur das Geld, das entscheidet für ein glückliches Dasein und auch nicht nur die Freizeit. Also ich kenne einen Haufen Leute, die haben einen Haufen Geld und sind unglücklich. Ich kenne aber einen Haufen Leute, die haben einen Haufen Freizeit und sind genauso unglücklich. Ich denke, du brauchst schon diese Balance. Jetzt nicht die Work-Life-Balance, das ist ein Schmarrn, weil Arbeit ist ein Teil des Lebens. Also Work ist ein Teil, da kannst du nicht abwägen gegeneinander. Zumindest sehe ich das oder habe es auch so erlebt. Ich denke mal, es wird wichtig sein, dass man Zufriedenheit erzeugt und dazu gehört, dass man etwas Sinnvolles tut. Auch in der Gemeinschaft. Also ich war immer glücklich, wenn ich in die Firma rein durfte und dann hat man schon in der Früh Servus, grüß dich, wie geht's denn? Was macht Frau, was macht Kind, was macht Mann, was macht Hund, was macht Katz? So schön, gell? Da hat Homeoffice auch nicht unbedingt einen guten Teil davon übernommen, von diesen sozialen Kontakten. Das ist wichtig. Es ist wichtig, dass die Leute dann ein sinnvolles Tun betreiben, also dass man was Sinnvolles tut, ne? Was Soziales, was Produktives, wo du am Abend ins Bett gehst und sagst, hast gut gemacht, Ernst. Heute hast du wieder eine gute Tat vollbracht. Heute hast du wieder irgendwas Vernünftiges gemacht, was Sinnvolles und nicht bloß die Welt verschissen. Das ist total wichtig, ne? Und deshalb glaube ich, wird vielleicht schon der eine oder andere sich wieder selbstständig machen. Habe auch genügend Anfragen jetzt so als Rentner, wo ich sage, Mensch, da schau her, habe ich eine gute Idee, wie könnt ihr denn das machen? Aber es kommt viel aus.
Anfragen von wem?
Also von so junge Leute, die sich selbstständig machen wollen.
Und die dich als so Business Angel haben wollen oder Berater?
Ja, Business
oder?
Angel schauen die so aus, oder?
Business Weihnachtsmann.
Der Antreiber wäre ich, nicht der Angel. Der sowas, ich würde da ja sagen, du jetzt bald auf, jetzt schwing die Hufe, Alter, jetzt schau mal, dass du in Wallung kommst und nicht bloß rumsitzen und da Businesspläne schreiben, die eh keinen Taug haben und sehr viel Fantasie beinhalten und dann irgendeinen Deppen suchen, der das Geld dazu gibt. Wir sagen, mach dich mal, geh mal raus und schaff was. Dieses Schaffen, weißt, Schwäbisch, schaffen, arbeiten, das ist schon notwendig. Aber es gibt gute junge Leute, die sagen, ja, ich mache mir jetzt noch einen Zimmermann oder ich mache einen Dachdecker. Wir können ja nicht bloß lauter Influencer haben. Oder Follower, ne? Das geht doch nicht. Wer deckt dir dein Dach? Wer bringt dir dein Schnitzel? Wer backt dir Schnitzel? Gastronomie. Hier reit im Winkel, die haben alle Probleme, irgendwelche Leute zu finden. Für diese ganzen Jobs. Handwerk, keine Chance. Die könnten 10, 20, 30 Leute einstellen. Die Schreinereien, die Dachdecker, die Installationsbetriebe, die Sanitärbetriebe, Autowerkstätten, ohne Ende. Die kriegen keine Leute mehr.
Du warst ja so lange Unternehmer, jetzt bist du Rentner. Du sprichst sehr sozusagen mit viel Leidenschaft über das Thema Unternehmertum. Siehst du dich irgendwann selbst nochmal vielleicht Unternehmen gründen oder irgendwas machen? Oder glaubst du, dein Unternehmertum ist jetzt Vergangenheit?
Ja, ich bin jetzt Rentner, da hast du recht, aber deswegen bin ich ja kein Mumie und tot. Meine Leidenschaft brennt ja immer noch. Ich habe halt jetzt dieses Feuer in mir, das unternehmerische Feuer, das hast ja du jetzt gerade wieder entzündet, das merkt man ja. Oder ich denke mal, man merkt, dass da schon noch was da ist. Ne? Aber ich habe diesen Hahn abgedreht, also diesen Knopf habe ich umgeschaltet, ich mag nicht mehr. Ganz klar, ich bin jetzt 66, ich könnte noch, wenn ich wollte. Vielleicht kommt das so, aber ich weiß nicht. Momentan ist meine Reise an der Stelle, ist ja auch noch nicht zu Ende. Ich sage, man soll niemals nie sagen, ich weiß es nicht, vielleicht kommt noch mal irgendwas und fange noch mal was an. Aber im Moment mag ich nicht. Ich mag mich um Kühe, um Schafe, um Almen kümmern, um meine Gesundheit kümmern. Ich hatte jetzt am 6.6. die Nierensteinoperation, dann hatte ich weißen Hautkrebs und jetzt habe ich letztes Wochenende schon wieder Nierensteine gehabt. Ne? Zurzeit tue ich öfters Nierensteine entfernen wie Haare schneiden. Ne? Der Operateur sieht man öfters wie mein Friseur. Also da muss ich schon ein wenig schauen nach mir, ne? Und genießen. Heute ist Montag. ja, heute bin ich bis 9:30 im Bett liegen und hatte eine diebische Freude, dass die anderen alle um 7 raus müssen an die Werkbank, auf die Autobahn oder ins Büro. Und ich habe mich nochmal umgedreht, habe die Kühe nochmal ein wenig zugeschaut und habe gesagt, mein Gott, bin ich ein König, ein glücklicher Mensch, gell? Bloß weil ich mal ausschlafen kann.
Bist du jetzt glücklicher als damals?
Nein, anders glücklich. Nicht glücklicher, das ist ein Arschmann. Entschuldige, lieber, aber ich war doch, habe doch versucht zu vermitteln, ich war in meinem Vollrausch dermaßen glücklich. Und 50 Arbeitsjahre. Es war gigantisch, das war einfach klasse. Und jetzt ist was anderes klasse. Jetzt ist, Kasern waren wir gestern auf der Hindenburghütte. Hindenburghütte, das betreibt ein Freund von mir, Dirnhofer Günther. Drei Generationen heißen Günther Dirnhofer. Und gestern haben wir Kasern gemacht. Das ist der letzte, ja, ich habe es auch nicht gewusst. Das ist der letzte Tag auf einer Hütte. Da wird alles, was noch rumsteht, wird aufgefressen und leer gesoffen. Musik spielt dazu, alle rennen sich mit den Lederhosen rum und mit dem Dirndl. Jeder hat einen Fetzen raus im Gesicht und das nachmittags um 5 Uhr. Ja, herrlich, das ist da oben.
Aber dafür wirkst du ganz schon frisch heute.
Ich konnte schlafen bis 10 Uhr. Das wäre so auch nicht gegangen. Ich habe mein ganzes Leben seltenst über die Stränge geschlagen. Also ich habe Diät gehalten, ich habe keinen Alkohol getrunken, ich habe nur mal spät gegessen, damit ich in der Früh fit bin. Weißt, da weil es ja wieder weitergeht, weil er schaffen muss. Da war ich hochdiszipliniert, wie ein Sportler. Ich bin früher Marathon gelaufen, habe Fußball gespielt, habe auch geboxt. Da habe ich diese sportliche Note drin gehabt, auch beim Schaffen, beim Arbeiten. Und meine Frau Holzwart, die hat mir auch immer Wasser hingestellt und gesunde Sachen zum Essen und, und. Und jetzt kann ich endlich einmal, ich war gestern um 11 Uhr oben beim Akasen, da auf der Hindenburghütte, dann habe ich schon mal das Bier in der Hand gehabt. Haptisch, genial, verstehst? Wenn die Hand da so durch den Krug und Griff durchgeht und spürt die kühle Masse da drinnen und dann hast du um 11 Uhr halt, hast du halt schon einen Rausch im Gesicht. Ne?
Klingt nach einem super Tag.
Fand ich auch. Um 5 Uhr war der aber schon rum, der Tag.
Wir haben am Anfang ganz kurz, habe ich das erwähnt, da hast du kurz geschaut, es ging um das Thema Vermögen, weil wir sind ja auch ein Wirtschaftspodcast, das ist natürlich auch immer interessant. Dein Vermögen wird auf 400 Millionen Euro geschätzt. Was sagst du?
Ein Schmarrn, das wird schon seit 10 Jahren, ich glaube, das ist der Herr Nieshöfer vom Manager-Magazin, der jedes Jahr so ein Heftel rausbringt, die 500 reichsten Deutschen. Gell? Ja, woher will denn der das wissen? Die schätzen, die würfeln, die gucken und ich glaube nicht, dass dem einer sagt, wie viel Geld er hat. Also ich habe es nicht gesagt. Das ist ein netter Kerl, der Nieshöfer. Und ich habe schon ein paar Mal gesagt, lass mich halt raus mit dem Schmarrn. Macht aber nicht. Ne?
Der muss ja auch interessiert natürlich auch immer alle. Natürlich, man will natürlich immer wissen, wie.
Ja, klar. Bin ich immer noch dabei unter die 500 Reichsten?
Hast du gut? Nee, aber dieses Jahr weiß ich nicht, aber ich kann mir gut schon vorstellen, wenn die Summe noch so bleibt. Aber wie viel hast du denn?
Das geht doch dich nichts an.
Ja, Lea, sag mal.
Komm, sag, wie viel du hast und sag, wie viel du bei der Friede Springer verdienst.
Kann ich sagen, gar kein Problem.
Will ich nicht wissen.
Wenn ich sage, sagst du es. Aber es ist ein guter Deal.
Das war jetzt ja einfach.
Das ist ein guter Deal. Ich würde sagen.
Also, ich kann dir noch eins sagen, mir reicht es zum Leben. Ich brauche heute weniger zum Leben wie früher. Also eine Lederhosen, die gelangt jetzt bis zum Ende aller Tage. Essen muss ich auch nicht mehr so viel. Ein Motorradl habe ich. Ich habe ja schon das meiste. Ne? Und du weißt, dass ich 3 Stiftungen habe. Also nicht, dass du jetzt wieder heißt, der weiß nicht, was er mit der Kohle anfangen soll, so wie die letzten in der Süddeutschen getitelt haben. Das war nicht meine Aussage. Meine Aussage war, dass man ab einem gewissen Level an Vermögen und an Einkommen eigentlich satt sein sollte.
Was ist das für ein Level?
Was du was halt so brauchst. Ne? Da hat Frau und Kinder und vielleicht ein paar teure Hobbys. Und da jeder braucht was anderes. Aber es ist ja auch wissenschaftlich erwiesen, dass mit zunehmendem Einkommen ab einer gewissen Höhe keine zusätzliche Zufriedenheit entsteht. Also wenn du Hunger hast, dann brauchst du Geld. Und wenn du kein Auto hast und keine warme Hosen, dann brauchst du auch Geld. Aber wenn das alles befriedigt ist, Maslow'sche Bedürfnispyramide, Stichwort, ja, dann reicht es doch auch. Und das ist halt in meinem Fall gegeben. Mir reicht das, was ich habe. Und ich brauche auch keine Hubschrauber da, wo ich in der Gegend rumfliege oder so einen Schmarrn. Brauche ich alles nicht. Ich gehe auf meine Hütten hoch und fein. Super. Den Rest pumpe ich über meine Stiftungen an Organisationen und an einzelne Personen, die in Not sind. Wenn du das googelt hast über mich, dann weißt du, dass ich 3 Stiftungen habe, seit 12 Jahren, die Menschen in Not hilft. Das ist sinnvoll. Das mache ich auch noch nach wie vor mit meiner Kerstin, mit meiner Ex. Auf alle Fälle tue ich da was Gutes mit meinem Geld. Ich sammle keine Spenden ein. Ich will ja helfen mit meinem Geld. Also muss ich jetzt nicht dich fragen, ob du mir hilfst mit deiner Friede Springer oben vom Springer Verlag. Da haben wir auch schon was gemacht. Ein Herz für Kinder und. Das befriedigt sehr. Das macht meine Kerstin noch. Da gebe ich jetzt so einen, ja, einen 7-stelligen Betrag von meinem Geld in diese zum Beispiel Kinderhospiz, wo Kinder zum Sterben gehen müssen, da wird es dann richtig ernst. Da bist du dann beim Punkt. Ne? Da geht es nicht mehr drauf, soll ich jetzt den Porsche kaufen oder den Audi oder den Mercedes. Da geht es ja, mein Kind lebt nicht mehr lang, das mag aber noch zu Hause sein. Und dann kaufen wir so ein transportables Gerät, damit das Kind noch nach Hause kommen kann. Und. Also ich gehe dann nicht mehr hin. Früher bin ich mit hingegangen, aber da bin ich dann 3 Tage zum Wegschmeißen. Ne?
Was hat das mit dir gemacht?
Ja, weil ich nur noch weinen muss, weil ich sage, ja, lieber Herrgott, ich bin gläubig, an Gott glaube, an Kirche nicht, aber an Gott glaube ich, lieber Herrgott, das kann jetzt nicht wahr sein. Wo bist du? Bete ich. Ne? Ich bete jeden Tag zu meinem Herrgott, sage, wo bist denn du? Das kannst du doch jetzt nicht machen, kannst du nicht zulassen. Na ja, gut, der horcht natürlich auch nicht auf mich. Ne? Aber das sind Dinge, die mir sehr, sehr, sehr am Herzen liegen, nach wie vor. Mit meinem Geld. Ne? Du willst ja wissen, was du hast jetzt mit dem Geld. Ich verstehe die alten Knaben nicht, die 90 sind, haben Milliarden und wissen gar nicht mehr, wohin damit, gehen aber immer noch in die Arbeit. Das verstehe ich, weil sie keine anderen Interessen haben. Na, die wollen halt dann da sterben am Schreibtisch und mit den Füßen voraus von der Sekretärin ausgeschleift werden. Mit der Kaube im Salon. Ne? Sollen sie haben, wenn sie glücklich sind. Aber was ich dann nicht verstehe, ist, dass sie mit ihrem Geld nicht Besseres, Sinnvolleres anzufangen wissen, als nochmal ein Hubschrauber, nochmal eine Yacht und nochmal was und nochmal was. Das macht einfach nicht glücklich. Ne? Darum habe ich ja da ein Heftel oder was, das da ist nie gelesen. Ne? Was macht denn das für Sinn? Dagobert Duck-mäßig Geld auf Geld auf Geld. Und meine Freunde, die Millionäre und Multimillionäre und Milliardäre, die sind manchmal sowas von geizig und knickert, dass der Bedienung noch nicht einmal gescheites Trinkgeld geben wollen. Und haben es, dass ihnen das Geld bei den Ohrwaschen ausläuft. Das macht auch keinen Sinn, oder?
Dann lass uns noch abschließend ein bisschen darüber sprechen, bevor wir zum Ende gehen, wo ich merke, das ist wahrscheinlich nicht das, was dich so interessiert, ist dieses Thema Geld, was man mit Geld macht, weil du ja sagst, du hast dein Geld, dein Vermögen in Stiftungen investiert und sonst hast du einfach Geld, das du ausgibst. Aber was sich natürlich viele einfach fragen, und Thema sowas wie Aktien, ETFs, Immobilien, ist das deine Welt oder sagst du...
Was denkst du?
Okay. Wo mein Gefühl ist, wahrscheinlich gar nicht.
Nein, darf ich so hart formulieren, das kotzt mich an. Ich hasse diese geldgierigen Typen, die schon einen Haufen Kohle haben und nur mehr machen. Wenn jetzt eine arme Krankenschwester, ich war jetzt wieder im Krankenhaus ne, mit meinen Nierensteinen, ja, da ist eine Krankenschwester, das waren 30 Zimmer, A, 2 Betten, 60. 60 Patienten, eine Krankenschwester. Und weißt du, was die verdient? Weniger als du. Und muss was anderes machen, wie mit mir da schnattern. Ja. Die muss nämlich einen Arsch putzen von Patienten. Da ist eine Schieflage drin. Und jetzt muss ich es nochmal sagen. Leo, wir haben in Deutschland Kapitalertragsteuer von 25% nur. Also wenn ich jetzt heute irgendwelche Kapitalerträge habe, egal ob Zinsen, Dividenden, Aktien, wie auch immer, zahle ich 25% Steuern nur. Das heißt, wenn ich im Liegestuhl liege und dort einmal so 100 Millionen für mich schaffen lasse, zahle ich nur 25%. Gehe arbeiten. Was habe ich gerade gesagt? Was habe ich Steuer zahlt?
Ja, 50.
So ist es.
Ich verstehe deinen Punkt. Ich verstehe die Aussage.
Wir sind halt einfach geldgetriebene Gesellschaft geworden. Kohle, 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 Geld. Das ist menschlich. Das hat es schon immer gegeben, seit König Midas. Ne? Das war der Grieche, ja, der goldene Schädel oder irgendwas. Das ist halt menschlich. Nur man müsste ein wenig einfangen. Man müsste ein wenig austarieren. Man kann doch nicht, es gibt in allen Religionen, auch die Muslime haben das. Ne? 10% sollen sie geben für die Armen. Gibt es in allen Religionen, gibt es in allen Zivilgesellschaften. Aber nur um Geld nachzurennen,
nee, keinen Sinn. Ich verstehe deine Aussage und ich verstehe auch, was du meinst mit nur Geld nachrennen, macht keinen Sinn. Aber ich glaube und ich bin mir sicher, oder so geht es auch bei mir selbst, wenn man jetzt irgendwie kein CEO ist oder kein Top-Manager noch, der irgendwie da Millionen verdient im Jahr, sondern versucht sich einfach neben der Arbeit ein Vermögen aufzubauen. Das machen ja eigentlich die meisten Menschen, die ich kenne, zum Beispiel mit Aktien-ETFs zum Beispiel, dass sie irgendwie jeden Monat versuchen, was zur Seite zu legen, damit sie irgendwann Altersversorgung haben und so weiter. Deswegen, das ist ja schon eigentlich wichtig, dass man das irgendwie macht und betreibt.
Glaub, aber nur lieber wäre es mir, wenn man vorher, bevor die Leute jetzt da von ihrem Ersparten oder was wegdrücken müssen oder von ihrem Einkommen. Nur lieber wäre es mir, wenn wir die Berufe, deshalb komme ich mit dem Beispiel Nachtschwester daher, es gibt ja noch 1000 andere Berufe im Pflegebereich und im Krankenhaus, dass man die Leute anständig bezahlt und dann auch anständige Rente bekommen. Die Mutter von meinem Benjamin, die ist Hebamme, die ist jetzt 60 geworden, die hat einen Rentenbescheid. 800 Euro kriegt sie. Ich meine, und hat ihr ganzes Leben lang gearbeitet wie ein Viech. Tag und Nacht, ne? Hebamme, die Kinder kommen nicht nach Plan, sondern nach, wenn sie wollen. Das heißt, 3 Uhr nachts raus. Das kann alles nicht so richtig sein, weißt du? Und wenn halt eine Gesellschaft, die Deutsche, ich habe früher mal gegeißelt, dass in den Tagesschau-Nachrichten, dass da immer noch so ein Bericht der Börse kommt. Ich schaue seit 20 Jahren, kommt das immer noch?
Ja, ja.
Seit 20 Jahren schaue ich kein Fernsehen, sie ist mir nach. Dann denke ich mir, was für eine Scheiße ist denn das? Wen interessiert denn das? Weil die wenigsten Deutschen haben Aktien. Aber das ist dann in der Tagesschau so ein Block gewesen, die Börse im Ersten, so heißt es. Und dann haben die da die Aktienkurse rauf und runter gebetet. Jetzt frag schon mal einen Maurer, eine Fabrikarbeiterin, eine Krankenschwester oder einen Pfleger, ob er mit Aktien weiß. Du, die kommen gerade so rum, die Leute. Die können ihre Miete zahlen, die können noch Lebensmittel und was man heute so braucht und vielleicht noch ein bisschen einen Urlaub machen. Also das ist doch die Schräglage schon sichtbar. Darum wäre es mir lieber, wir hätten die Berufe, die so wichtig sind für eine Gesellschaft, auch für den Kit in einer Gesellschaft, für den Zusammenhalt, die wird man anständig bezahlen. Anstatt nur den Fokus drauf zu legen, da bin ich schon ein stur, ich merke das schon. Mhm. Merkst du auch, oder?
Ja. Yeah.
Okay, dass man da einfach einmal andere Prioritäten setzt. Wenn ein normaler Staubsaugervertreter, ich will jetzt kaum auf die Füße treten, mehr verdient wie ein Stationsarzt, das ist ja nicht bloß Krankenschwester und der Altenpflege. Ärzte im Krankenhaus verdienen weniger. Ich war jetzt ein paar Mal, wie gesagt, im Krankenhaus. Da sage ich, ja, das ist ja gar keiner mehr. Ja, sagt er, das will keiner mehr machen. 48-Stunden-Schicht. Ich weiß gar nicht, wie die noch operieren. Ne?
Klar, klar, das ist ja genau das Problem, warum auch viele investieren, weil sie ja zu wenig Geld verdienen oder irgendwie nicht genug für
ihre Rente. Aber dann sind wir doch jetzt beim Punkt, lieber
Leo. Klar, das ist natürlich das Problem zu lösen, dass man erstmal mehr verdient und dann.
Dann brauche ich den Schmarrn gar nicht machen. Wenn ich so viel Geld verdiene, dass ich meine Familie ernähren kann und ich habe selber noch anständiges Leben durch meine Handyarbeit oder durch meinen Kopf, dann brauche ich keinen ETF oder was auch immer. Dann brauche ich auch nicht nebenbei noch irgendwas machen.
Wenn du zurückschaust, 66 Jahre.
Ich?
Du.
Oh, ich bin furchtbar.
Ja, klingt doch gut. Was würdest du jungen Menschen mitgeben?
Lebe glücklich, lebe frei, geh aber in die Arbeit, schau, dass du nichts Böses machst, das ist auch schon nicht selbstverständlich. Kümmere dich um dich, kümmere dich um andere, sei ein nützliches Mitglied dieser Gesellschaft. Also beides. Ne? Leben genießen, ganz egoistisch, ist genehm, fein, muss so sein. Das Leben ist ein Geschenk Gottes. Und wer sich da jetzt selber kasteit, und da darbt und nichts gescheit aus seinem Leben macht, weil er miesepetrig ist der ganze Tag, der versündigt sich an dem Geschenk. Andere Menschen wären nämlich froh, wenn sie leben könnten. Weißt du, was ich meine? Und wenn wir das Gottesgeschenk leben, dann nicht würdigen und auch nicht genießen, dann ist das falsch. Aber genauso sich um andere Menschen kümmern. Das muss jetzt nicht mit Stiftung sein. Ich habe so einen Respekt vor dieser Krankenschwester und vor den Ärzten, die da Notaufnahme haben am Sonntag und. Ne? Und die haben aber ein erfülltes Leben, solche Leute, die sich für andere Menschen auch krumm machen. Empathie, nicht nur reden, sondern auch einbringen und nicht nur egoistisch nach dem Geld nachspringen. Das würde junge Leute, also weißt du, wie ich meine, schon beides. Ne? Volle kann das Leben genießen, alles reinziehen, was es gibt, weil das Leben ist schneller rum, wie du denkst. Und dann liegst du mit 66 oder mit 86, liegst dann da und bist tot und denkst, ja, Gruzi, fix nochmal, war es das jetzt schon? Das Gefühl kommt schon manchmal in mir hoch, weil das ist jetzt schon langsam jetzt Ende, ne? Ende ist schon sichtbar.
Gibt es noch Dinge, die du unbedingt machen willst?
Nein, habe ich alles schon gemacht.
Das heißt, theoretisch?
Keine Wünsche mehr.
Vorbei, dann wärst du glücklich.
Leo, ja, undankbar. Und würde ich sagen, hey, ich bin jetzt so weit gekommen, würde ich dem Herrgott sagen, hast mich schon 66 Jahre hier rumspringen lassen, habe schon zweimal letzte Ölung gehabt. Das ist so ein Prozedere in der katholischen Kirche. Also, bevor du Löffel abgibst, kriegst du nochmal eine Ölung. Ne? War aber für die Katz, war umsonst, ne? Gott sei Dank. Also, alles gut. Na, selbst wenn ich jetzt gehen müsste, hätte ich gesagt, fein, danke, so ein Leben hat nicht jeder. Geschenkt bekommen, würde ich nicht hadern, würde ich auch nicht jammern. Aber wenn es nur 20 Jahre ginge, dass ich auf meine Harley raufkomme und auch wieder runter, und zwar freiwillig, ne? nicht runtergeschossen, dann ist doch alles gut. Ich habe da keine Ansprüche mehr ans Leben. Ich bin da sehr, klingt jetzt bescheuert, ne? Wenn ich sage, ich bin bescheiden, ich weiß schon, aber du weißt, wie ich meine, also keine großen Ansprüche mehr. Jetzt sage ich es nochmal, was ich vorher schon mal gesagt habe, off-record, jetzt sage ich es aber offiziell. Wenn ich aufstehen kann in der Früh und kann dann pinkeln, Stichwort Nierenschein, und kann auch fehlerfrei sonst noch aufs Klo gehen und kann essen, ohne dass ich Schmerzen habe, und kann schlafen und alles ist gut. Leon, ist das schon fein, oder? Man muss da auch schon mal ein bisschen bescheidener sein und nicht die riesen Ansprüche ans Leben. Aber mir ist schon klar, so junge Menschen, die sind dauernd diesem permanenten Dauerfeuer der Werbung ausgesetzt. Wünsche werden da erzeugt, wo zuerst eigentlich gar keine wären. Du musst so sein, du musst hübsch sein, du musst. Es gibt ja kaum mehr einer, der so ein richtig gescheites Foto von sich, ein natürliches, echtes Foto rauslässt. Die sind ja alle, da wird der Pickel wird wegretuschiert und. Also die Menschen sind sowas von auf Äußerlichkeiten aus und auf haben wollen. Und kennst du Erich Fromm? Haben oder sein? Schriftsteller, solltest du mal lesen.
Nehme ich mit.
Wer bin ich, wenn ich bin, was ich habe und dann verliere, was ich habe? Das ist schon ein Kernsatz von ihm gewesen. Und das Buch, glaube ich, heißt Haben oder Sein. Und bei uns geht es halt nur ums Haben. Das ist diese Konjunkturgesellschaft. Ich verstehe und ich weiß, und ich war ja Teil dieser Konsum- und Produktionsgesellschaft, dass jeder Konsument auch ein Produzent ist. Und wenn keiner mehr was konsumiert, dann hat keiner was zum Produzieren. Das sind wir einig. Ne? Und dann investiert auch niemand mehr. Fallen wieder Arbeitsplätze weg. Aber es kann ja nicht sein, dass man nur noch Handtäschchen da, diese Influencer hat man neulich als Mädchen erklärt, Mädchen, die war auch schon 35, die hält ein Handtäschchen und ein Shampoo und ein Parfüm in die Kamera.
Moderne Art von Werbung.
Natürlich. Ja. Akzeptiert. Ja. Schauen wir, zu meiner Zeit, also Ehrenämter werden immer weniger.
Vereinsarbeit wird immer mehr vernachlässigt. Ich war nur Zivildienstleistender, weil ich Wehrdienstverweigerer war. Da sind wir ins Krankenhaus marschiert zu den Nonnen, die haben damals auch noch Krankenhäuser betrieben, die katholische Kirche, und hat da den Schwestern geholfen, den Patienten den Hintern zu putzen, Essen austragen, irgendwas aufräumen, Urinflaschen raustragen. Das hat ja der schlaue Gutenberg, indem er die Wehrpflicht beendet hat, hat er den Zivildienst gleich mitbegraben, der Depp. Das war eine gigantische Entlastung für das ganze Gesundheitswesen und eine gigantisch tolle, liebende Hand für die vielen, vielen Patienten. Wenn das alles so weggeht, weißt, Ehrenamt, Vereinsarbeit und Zivildienst, das sind jetzt bloß so Beispiele, die mir jetzt in den Kopf schießen, und dafür nur noch haben, wichtig ist, fressen Sie, saufen Sie, kaufen Sie, das Handtaschen brauchen Sie, jene Herbstmode ist jetzt wieder in und bla bla bla, ja, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn eine Gesellschaft im ganzen Wertekontext so verschoben wird.
Du hast gesagt, du bist jetzt glücklich mit dem, was du alles gemacht hast, und wenn du jetzt umfallen würdest, wäre okay.
Ja.
Sagen wir mal, du fällst nicht um. Was macht Ernst Prost in 20 Jahren? Was wäre so dein
Lied? Das weiß ich noch nicht. Ich hoffe, dass der Herrgott noch eine Überraschung, eine Wundertüte für mich hat. Es wäre mir völlig fad und langweilig. Ja, das war der Grund, warum ich aufgehört habe. Leo, wenn wir schon drüber reden. Es war eigentlich immer wieder das Gleiche. Es war spannend, es war schön, aber jedes Jahr hast du wieder Steigerung. Noch mehr Umsatz, noch mehr Ertrag, noch mehr Leute. Irgendwann, weißt du, immer wieder das Gleiche. Zwar spannend in sich, aber was Neues kam da nicht. Und jetzt habe ich heute halt diese Zitzenthemen, vier, gell, nicht vergessen, und. Das ist jetzt spannend. Und jetzt hoffe ich, dass der Herrgott für mich oder mein Schicksal auch noch mal so eine Wundertüte hat. Ich lasse mich ja gerne überraschen. Das ist doch Ausleben. Nicht geplant. Du hast gefragt, was? Ich plane nichts mehr. Ich schaue, was morgen kommt. Was hinter dem Berg ist, hinter der Kurve, wenn ich mit dem Motorrad rumfahre, ist das auch so. Symbolisch mache ich das Gleiche. Ich habe kein Ziel. Ich hocke mir auf meine Harley da in der Früh drauf und dann fahre ich. Blinker links, Blinker rechts, rüber, rüber, numm. Ah, da hinten noch. Spannend, ne? Aufregend, Überraschung, nicht geplant. Das hat ja mein ganzes Berufsleben, da war ja alles geplant. Denk an meinen Kalender. Nein, und jetzt lasse ich mich treiben und schau, was passiert. Oder ich hocke mir da unten auf die Terrasse, schaue ihm alles seine Kühe zu und seine zwei Pferde, die er da hat, und beobachte, was die machen. Ne? Und dann geht so der Kuh hin und schaue, wie die das Gras rupft. Die beißt ja nicht ab, die rupft ja mit der Zunge. Das wusste ich auch nicht. Ich kann sagen, mein Gott, das ist ja wie Wissen macht A oder Kindersendung oder die Sendung mit der Maus. Aber hallo, mir macht das Spaß. Und vielleicht kommt da noch irgendwas. Und wenn nichts kommt, dann kommt halt nichts. Dann habe ich einfach nur ein Leben gelebt, so wie Millionen von Menschen auch.
Dann danke, Ernst, dass wir hier sein durften und mit dir so ausführlich über dein Leben, deine Karriere und auch das Thema Geld sprechen konnten.
Ja, ich danke, dass du so einem zugehört hast. Mein Sohn sagt, darf ich den Schlusssatz machen? Bin ich so gewöhnt, ne, als ehemaliger Chef. Mein Sohn sagt, wenn ich so lange rede, sagt er, Papa, seit du nichts mehr zum Sagen hast, redest du bloß noch.
Ist gut, gell? Ist gut, das ist nicht schlecht.
Schlusssatz.
Der Schluss.
Fein.
Super.
Danke dir, Leo.
Bitte.
Servus.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Wer sagt das letzte Wort? Das ist jetzt wichtig.
Wer hat's denn jetzt?
Ich, oder?
Ich denke, die Lisa wird uns jetzt einen Saft abdrehen.
Okay, machen wir so.
Lisa, dreh ab.